Ceci n'est pas un critique.
Ceci n'est pas une critique.
Ceci n'est pas une critique.
Ceci n'est pas une critique.
Ceci n'est pas un critique.
Einen wunderschönen guten Abend, zumindest hier bei der Aufnahme, denn es ist nach 21 Uhr an einem Sonntag und wir haben einen tollen Film dabei, nämlich ein kleines Stück vom Kuchen bei uns hier in der Sonderausgabenfabrik von Sissi, ne paar une Kritik. Wir sind wieder zu viert und zwar an meiner Seite, mein Name ist Maximilian Peter, sind die Schlogger, die MJ und der Stu. Guten.
Hallo.
Ich bin ja dafür, dass wir mal irgendwie die Karten offenlegen, weil der Max hier immer so offen damit umgeht, wie sein Zweitname ist, wie unsere Zweitnamen sind. Ich glaube, das würde unsere Zuhörerschaft auch interessieren. Ich fange mal an, mein Zweitname ist Paul.
Sebastian Paul. Paul.
Sebastian Paul, genau.
Und Max Peter?
Mhm.
Das ist ja witzig. Paul und Peter.
Ja, dankeschön. Du heißt wahrscheinlich Schlogger Kavum Baumann.
Schlogger Rotz Baumann.
Schlogger Rotz Baumann, okay.
Warte mal, Peter, Paul und Mary. Wir haben MJ, könnte doch Mary sein. Ist super.
Ja, mein Zweitname ist aber Jay.
Jay.
Mary Jay.
Naja. Ich muss mir jetzt noch mal ganz kurz beschweren. Und zwar der Film, in den wurde ich ganz fies reingelockt, denn es wurde behauptet, es wäre ein Film über eine Darmspiegelung. Was leider nicht stimmt.
Leider vor allem.
Es ist eine Komödie. Nee, es ist auch keine Komödie. Oh Gott, ich hab's komplett missinterpretiert. Wie kann mir das passieren? Nee, ein kleines Stück vom Kuchen ist ein iranischer, sehr, sehr aktueller Film, den Stu, glaube ich, das letzte Mal vorgeschlagen hat, weil Stu den sehr mochte, glaube ich. Oder?
Ja, genau. Das
ist jetzt kein Book of Henry, aber ja, er gefiel mir ganz gut.
Ein Glück.
Dachte ich mir fast. Aber Book of Henry kann man ja kaum toppen. Also von dem her, was wird da erwartet? Soll ich mal kurz zusammenfassen, um was es in dem Film geht?
Mhm.
Ich glaube, das geht relativ einfach, finde ich. So die Rahmenhandlung, Prämisse ist jetzt nicht so, dass da ein Kaninchen groß Haken schlägt. Eine Frau lebt im Iran relativ allein und die ist... Wie alt ist sie? Mitte 60?
70.
70.
Mitte 70?
Nein, 70. Die ist genau 70.
Warum ist sie genau 70? Wird das irgendwo gesagt?
Das wird gesagt im Gespräch.
Weil sie vor 70 Jahren geboren wurde.
Passiert manchmal. Das ist eigenartig. Ja, auf jeden Fall ist sie da relativ allein. Sie hat keinen Mann. Ihre Kinder oder ihre Tochter, die ist nach Europa ausgewandert vor einigen Jahrzehnten. Und ihr einziger Lebensinhalt besteht so darin, sich erstens mal um ihren Garten zu kümmern. Ab und an trifft sie sich mit Freundinnen, die, naja, gut, auch nur noch Gesundheit über ihre gesundheitlichen Probleme quatschen, lamentieren. Naja, und so wie es halt dann ist, dann wuselt sie halt rum und geht mal in so ein Rentnercafé, bla 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 bla. Und am Ende trifft sie irgendwann mal auf ihr männliches Pendant, den Faramas. Das ist nämlich ein Taxifahrer und der hat irgendwie auch nur noch ein relativ einsames Leben. Und der fährt sie dann mal eines Abends heim und sie lädt ihn dann zu sich nach Hause ein und dann haben sie einen schönen Abend miteinander. Und so schön der Abend dann auch ausklingt, so, ja, verwandelt sich der Film dann, habe ich gedacht, in immer Ärger mit Bernie, was es aber dann nicht wird. Denn Faramas überlebt diesen Abend nicht.
Marin hat die Eiskalt umgebracht.
Ja. Nee, das klingt jetzt wirklich so. Ja, ist, und dann wurde es ein Krimi.
Nee, er feiert einfach zu hart.
Ja, und, ja stimmt.
Dann,
ich weiß jetzt dann schon die Überschrift halt so. Im Podcast, Party Hard, CC.
Ja, und das Schlimme daran ist, Ü70 ja, weil die beiden, die haben sich ja da super miteinander verstanden und mehr oder weniger war da eine frische Liebe zwischen zwei Menschen im Herbst ihres Lebens, das da aufblüht und man hat da Hoffnung und zack, am Ende nichts da, kein Happy End. Farabas wird im Garten vergraben und der Film endet mit einer Rückenansicht. So, das ist meine Zusammenfassung. Ihr könnt sie jetzt bewerten.
2-.
Ja, also dass Faramas stirbt, das passiert ja wirklich ganz, 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 ganz am Ende. Das heißt, der Film legt mehr Fokus auf die Einsamkeit und dann eben, wie schön es ist, dass die zwei sich treffen. Nur für, damit wir an die Zuhörer hier den Film ein bisschen schmackhafter machen. Der ist wirklich schön und dieses Ende ist dann umso tragischer eigentlich.
Ja, das haben sie ganz gut gespannt. Den Bogen haben sie ganz gut gespannt. Ja.
Ja, ich wollte halt jetzt hier ein bisschen die Dinge mal so ein bisschen auf meine Geschmäcker hintrimmen.
Ja, und
ich hab mehr Krimi erwartet am Ende, aber nee, er war dann doch eigentlich eher eine Konversation zwischen zwei alten Menschen.
Das wolltest du nicht sehen.
Die haben sich zu viel drüber unterhalten, wie toll irgendwie Jasmin riecht und wie gut doch der Wein schmeckt und was sie alles.
Der illegale Wein, ja.
Der illegale Wein. Ja. Ich glaube, das finde ich auch nochmal ganz schön, nochmal zu betonen, dass die ja aus einer Zeit kommen, wo alles noch erlaubt war. Die ja dieses freie Iran noch erlebt haben.
Und ja, so, sagen wir mal so, halbe, ne? Also,
ja, aber sie waren junge Menschen und sie konnte schwimmen gehen mit ihren Freundinnen, er konnte in einer Band spielen, Musik ist ja offensichtlich nicht erlaubt oder gewisse Instrumente sind nicht erlaubt, Wein darf man nicht haben, muss man sich selber im Garten verbuddeln und gären lassen. Also diese ganzen Sachen. Und das war ganz schön zu sehen, dass da zwei natürlich aus der gleichen Generation kommen, aber eben diese Freiheit eigentlich noch in sich tragen und das genießen und auf dieser Ebene miteinander connecten. Das fand ich auch ganz schön.
Ich meine, so diese ganze Iran-Komponente ist ja eigentlich immer sehr präsent und von dem her, ich glaube auch, ist das wahrscheinlich der Aspekt, der mir jetzt persönlich vielleicht ein bisschen, also ich habe mehr erwartet, über diese ganzen Restriktionen, die jetzt aktuell herrschen. Da wird ja mehr oder weniger eigentlich nur so in Dialogen ein bisschen drauf eingegangen und es gibt so eine Szene im Park, in dem die Sittenpolizei eine junge Frau verhaften will.
Wo sie sich engagiert.
Genau.
Genau.
Und
die Nachbarin. Die Nachbarin, die sie stalkt.
Und die Szene ist halt unglaublich wichtig mit dieser jungen Frau im Park, damit du halt weißt, was ihr blüht. Weil das erklärt dir ja quasi auch, wenn du nicht mit dem Begebenheit im Iran vertraut bist, erklärt dir die Szene quasi, warum sie dann am Ende so handelt, wie sie handelt, nachdem dieser Faramas gestorben ist. Hm. Der übrigens nicht von ihr ermordet wird, sondern der wirft halt einfach eine Viagra ein und das verträgt sein Herz nicht.
Mit dem Wein zusammen, ne?
Genau.
Ja, Party hart und dann.
Also so genommen hat sie ihn schon ermordet, aber es war keine böse Absicht dahinter.
Also er hat sich eigentlich, ja, okay, aber er glaubt, er muss jetzt noch performen in der Nacht. Das hat ja keiner verlangt, Faramas.
Das war eine Viagra?
Oder irgendein Potenzmittel, glaube ich.
Mhm. Echt? Ja, ich dachte, der hätte einfach nur, keine Ahnung, Kreislaufprobleme.
Ja, das ist wahrscheinlich der Auslöser gewesen. Ja, ja, also die Kombination aus dem allen. Ja. Sicher.
Ich dachte, die Pille, die er da einschmeißt, das ist irgendwie
eine Herztablette.
Ecstasy.
Ja, irgendwie so Herztablette.
Für die harte Party.
Blut
für
den, ja. Aber gut, okay. Er wollte ja auch mit ihr duschen. Was da draus geworden ist,
die Duschszene ist so, die beste.
Ey, ganz ehrlich. Ganz ehrlich.
Das Highlight tatsächlich.
Ich fand den so toll. Ich fand den in jeder Pore so rührend. Tatsächlich. In jedem Shot so rührend. Zu Beginn habe ich noch gedacht, oh ja, okay, wir kommen da so ganz easy rein und so. Und dann ich fand dieser ganze Abend mit dem Faramas war so kurzweilig. Dabei hat er ja, ich sag mal so, den Mammutanteil dieses Films ausgemacht. Also ich fand den recht, also ich fand ihn jetzt nicht
rasant, also in der Pace so, für dass man sagen kann, oh, der war super kurz, aber ich fand den auch nicht langweilig. Ich habe da hingeguckt, wie andere sich wahrscheinlich Katzen- und Welpenvideos anschauen, als diese Liebe sich da so angenähert und entblättert hat, und ich fand das so schön, wie die einfach so committed waren von Anfang an. Also,
die waren halt so happy. Du hast ja gemerkt, wie froh die plötzlich waren, ja, dass sie sich hatten.
Ja.
Was
ja, ich, und ich habe auch immer jemanden da gesessen und gesehen, ja, wie schön und ja, wie toll. Und dann, ja, und dann, oh Gott, und dann war's. Und dann habe ich auch gedacht, so nein. Also ihr seht mich jetzt nicht, aber ich habe dann auch, also ich habe mir die Hände vor die Augen, vors Gesicht geworfen. Ja,
aber das war doch erwartbar, dass der
dass
da
irgendwie einer von beiden
kommt, also die Sittenpolizei und
ja, schon, muss ich aber trotzdem war es traurig. Ich habe trotzdem, ja, während sie
ja nicht sagen, dass
während sie ihn reanimiert hat und rief, Pfarrer Mast, tu mir das nicht an, habe ich so geweint, weil ich das so verstehen konnte, dass sie da so ihr Glück gerade verliert.
Es ist halt,
ja, oder diese Aussicht halt auf Glück, ne? Ja.
Also es ist halt so, also ich war davon tatsächlich, als ich das erste Mal geguckt habe, überrumpelt, weil ich in so einem Dopaminrausch war, weil es mir so gut getan hat, wie glücklich die sind, weil das ja auch von den beiden da schon auch hervorragend gespielt wird, weil du halt wirklich merkst, da sind halt zwei Menschen, die bei ihr wissen wir ja, dass der Mann, glaube ich, schon vor 20, 30 Jahren gestorben ist und die Tochter ist vor vielen Jahren auch nach Europa ausgewandert. Das heißt, sie ist halt quasi alleine. Und du merkst auch bei ihm, dass er auch nicht gerade jemand ist, der besonders viel Kontakt hat außerhalb seines Taxis. Und ich fand das so toll gespielt und auch auf eine einfache, aber sehr intensive und intime Weise inszeniert, dass ich so in diesem Rausch war, da einfach nur zuzugucken und mich für sie gefreut habe, dass der Tod von ihm für mich echt überraschend kam bei der ersten Richtung und auch sehr plötzlich. Und mir dann aber nochmal gewiss, weil er stirbt und mir war sofort klar, scheiß, was macht sie denn? Denn wir sehen ja davor, dass sie Alkohol trinken und halt, wir wissen, das ist verboten. Und wir haben halt eben davor schon gesehen, okay, sie hat sich auch schon mal mit der Sittenpolizei angelegt. Das soll wohl auch bedeuten, dass sie nicht unbekannt bei denen ist. Und wenn jetzt natürlich da eine Leiche bei ihr liegt, dann bringt sie das erst richtig in Probleme. Deswegen konnte ich das...
Ja, ein Mann vor allem, ne?
Genau, nachvollziehen. Dass sie, genau, auch noch ein Mann, ne? Wie kann dieses Du das noch wagen?
Ja.
Und vor allem, was ich halt auch schön fand, es war halt eine Romanze mit, in Anführungszeichen, echten Menschen. Das waren halt keine hochgezüchtete Hollywood-Prominenz, die irgendwie 80 Kilo zusammengefasst auf die Waage bringt. Nee, sie ist halt eine 70-jährige Frau, die schon einiges vermutlich hat erlebt in ihrem Leben. Das gleiche gilt für ihn. Und das fand ich sehr erfrischend, das fand ich sehr ehrlich, das fand ich sehr authentisch, das fand ich sehr schön, das fand ich sehr mitreißend.
Mm. Ja, total. Ja.
Wow.
Ja, und du hast den Film ja gewählt, weil, wie Max schon erzählt hat, es endet mit so einer Rückenansicht. Und als wir, nachdem wir den Film letztes Jahr gesehen hatten und du und drüber geredet hattest, wie toll wir den fanden, hattest du ja erzählt, dass du es so spannend fandst zu überlegen, wie guckt die Frau jetzt eigentlich? Weil wir sehen ja ihr Gesicht nicht. Also ist die gerade traurig, weil das gerade so schrecklich ist? Oder ist die eigentlich froh, weil sie es trotzdem wertschätzen kann? Oder weil sie stolz auf sich ist, wie diese Situation gehandelt hat? Und da, das finde ich spannend, was ihr denn dazu sagt, sodass wir ein kleines bisschen doch bei unserem Podcast bleiben, Max und MJ. Was denkt ihr denn, wenn die Kamera am Ende so rumgefahren wäre, dass wir das Gesicht von ihr gesehen hätten? Wie hätte sie da geguckt?
Traurig.
Wer soll? Du?
MJ? Traurig?
Ja. Weil sie wurde ja auch so eingeführt. Also ihre Freundinnen haben ja schon die ganze Zeit gesagt, ja, du musst doch nicht, du bist doch noch nicht, du bist noch nicht ausgezählt, du kannst doch noch einen netten Mann kennenlernen. Und daraufhin macht sie sich ja nochmal aktiv auf den Weg und geht ja auf Partnerschaftssuche. Also sie ist ja total straight so. Also dafür, dass sie ja 70 ist und eben in diesem Regime lebt und also sie geht ja auf die Suche nach einem Mann. Aber sie sagte ja auch in dem Gespräch mit ihren Freundinnen, mich hat keiner interessiert. Ja, also Jahre, Jahrzehnte lang ist da niemand ihr über den Weg gelaufen, den sie irgendwie toll fand. Und den Pfarrer Mast fand sie dann toll, weil er sowas wahrscheinlich Gütiges aus oder so Güte ausgestrahlt hat. Und sie hat ihm ja auch am Ende diesen Kuchen gebacken.
Und dieser Kuchen, das war so ein schönes Bild davon, wie sie auch diesen Kuchen bestückt und gesagt hat, ich freue mich so, dass ich ihn jetzt gebacken habe. Oder ne, ich freue mich, dass du zu Besuch gekommen bist, damit wir diesen Kuchen jetzt essen können. Das ist mein Lieblingskuchen. Also es war so eine große Bedeutung. Und wie sie ihm am Ende auch ein Stück von diesem Kuchen noch in den Mund gelegt hat. Und ich glaube, dass sie einfach super traurig ist, weil diese Einsamkeit jetzt nochmal hittet. Und diese Kamerabewegung auf sie zu, auf ihren Rücken zu, war nur eine Erweiterung von der Kameraführung zuvor. Denn wenn man ein bisschen drauf geachtet hat, in ihrer Wohnung, als die beiden in die Wohnung kamen, ist diese Kamera ganz oft von hinten an den Faramas rangefahren. Und ich glaube, das war einfach diese Übertragung von, er war sehr einsam und jetzt ist sie es halt auch wieder. Also so habe ich das verstanden.
Ja, also diese Kameraführung ist mir jetzt auch bei der zweiten Sichtung aufgefallen. Die ist mir bei der ersten Sichtung gar nicht aufgefallen. Aber was ich halt interessant finde, also ich meine, ich finde es total stark, dass der Film dir ja keine klare Antwort gibt auf diese letzte Szene. Aber irgendwie ist es bei mir echt noch so ein bisschen, ich bin da hin und her gerissen, weil natürlich ist sie traurig. Das steht für mich auch außer Frage. Sie ist sogar sehr traurig. Aber vielleicht gibt ihr das ja auch ein bisschen Kraft. Und wenn es halt nur dieser eine Abend war, dieser eine schöne Moment, den sie hatte, dieser Funken Hoffnung, ja, diese Hoffnung, dass ihr von Einsamkeit vermutlich geprägtes Leben vielleicht dann sich ändert. Das kann ja auch noch eine Art von Energie, von Kraft geben. Deswegen fällt es mir halt wirklich schwer zu sagen, nee, die wird am Ende weinen. Also ich kann verstehen, dass sie weint oder traurig ist. Ich meine, traurig ist sie so oder so. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sie vielleicht gelächelt hat. Es ist so ein bisschen, also zum Beispiel, wenn jetzt dieser Podcast vorbei ist, ja, dann bin ich halt total traurig, aber ich freue mich ja dann auch, hey, es war ja eigentlich ganz schön. Gut, ich möchte jetzt ihr Schicksal jetzt nicht mit diesem Podcast gleichsetzen. Genauso wenig, wie das Max ein Pickler auf sein Mikrofon hat. Entschuldigung, ich schweife ab. Aber wie gesagt, für mich ist es, also mir fällt es schwer, da ein klares Urteil zu fällen. Das ist Urteil, eine Meinung zu finden, oder? Weil beides ist für mich halt im Bereich des Möglichen. Das finde ich halt eben das Schöne daran.
Ja, weil sie aber auch so etabliert wurde, dass sie eine Macherin ist. Also sie sagte, also es war ja auch irgendwann mal, dass der Faramas sie fragte, ja, warum bist du denn nicht mit deinen Kindern gegangen? Dann hat sie gesagt, weil das Grundstück dann an das Regime fallen würde. Und also sie ist so eine Widerstandskämpferin in so einer, also in ihrer, ich sag mal so in ihrer Biosphäre, ne? Also das, was sie halt machen kann, das macht sie. Und auch, dass sie dann sagte, als sie zusammen getanzt haben, das war so süß, und wie sie getanzt haben und dann meinte sie, manchmal tanze ich hier ganz alleine durch die Wohnung. Und das bedeutet auch einfach, dass das eine Lebefrau ist. Und nichtsdestotrotz, dass ihr da jetzt wieder eine Liebe genommen wurde, gehe ich jetzt aber auch nicht davon aus, dass sie todtraurig ist und ihr Leben nicht mehr managt, weil sie hat es sogar gemanagt, dass sie ihn beerdigt hat. In ihrem Garten. Das ist also, die ist darauf vorbereitet, dass sie einfach weiter ihren Weg geht. So.
Der erste also Ehemann
nimmt weiter direkt. Schon, das nehme ich auf jeden Fall schon ab, aber nichtsdestotrotz.
Unter jedem Baum liegt einer.
Nichtsdestotrotz ist ja jetzt die Einsamkeit wieder da. Also das, was sie sich ja auch gewünscht hat, was sie aufgebaut hat an diesem Ort.
Also ich bin ja auch eine Person, die oft sehr, sehr einsam ist, um es mal klar zu sagen. Also ich kenne diese Momente, dieses, dass du dich dann auch irgendwie danach zurücksehnst, nicht einsam zu sein, aber dann halt eben versuchst, zumindest dann aus den Erinnerungen noch so ein bisschen Kraft zu schöpfen. Also ich...
Und das ist also ja schön, dass du das so siehst, weil ich glaube, mir hätte da eine andere Kameraführung geholfen, das so zu sehen. Und vielleicht haben sie es ja auch absichtlich so gemacht.
Ich glaube auch.
Damit man diesen Raum dieser Interpretation hat.
Genau, aber
ich hätte dann, ich hätte ein Seitenprofil genommen als Einstellung und dass sie so ein bisschen, dass sie rechtsgerichtet guckt.
Ja.
Und dass sie dann lächelt, zum Beispiel, in so einer Erinnerung. Also das hätte ich mir dann im Hintergrund diese Zedernbäume, wo er dann vielleicht liegt, wie auch immer. Aber da hätte ich eine andere Einstellung gewählt, wenn ich das wirklich so transportiert haben wollte. So, ich persönlich, ne? Aber es ist ja eine Regieentscheidung, wie man das dann setzt. Also, dass diese Kamera von hinten ran, das hat halt auch irgendwas Unangenehmes. Also ich fand, das war eine unangenehme Kameraeinstellungen. Es war etwas sehr Intimes. Aber es ist auch etwas Ungeschütztes. Wenn du von jemandem von hinten rangehst, dann ist derjenige ungeschützt und völlig exposed. Auch wenn du das halt jetzt im Gesicht oder so in der Mimik siehst. Und sie saß ja auch einfach nur da. Also du hast, man hat ja nicht gezeigt, dass sie irgendwas tut. Ja, also dass sie, weiß ich nicht, die Blumen gießt oder die Kräuter wieder einsammelt. Oder also sie war einfach in so einer Starre. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass das einfach dieser Spirit der Einsamkeit halt einfach auf sie übergeht. Das war, wie gesagt, meine Interpretation. Aber es gibt ja Raum dafür. Wie ihr schon sagt, man sieht es ja nicht. Sie kann ja auch vielleicht in sich reinlächeln. Kann sie auch. Aber wie gesagt, ich hätte es vielleicht dann anders von der Einstellung gelöst.
Und wenn es komplett wurscht ist, weil diese Kameraeinstellung dafür da ist, um zu zeigen, dass jetzt von hinten das Unheil naht.
Die Polizei.
Ja, eben, genau, Polizei. Das Regime kommt langsam von hinten und überrascht sie, weil die muss ja das Taxi auch noch irgendwie loswerden. Das haben wir ja nicht gesehen.
Er muss einiges. Ja.
Die muss da
vielleicht hat sie
loswerden.
Auch Viagra genommen und Wein getrunken.
Sie
wartet auf den Freitod.
Ich habe ja eigentlich gehofft,
also erst habe ich tatsächlich gedacht, dass es ein Tod, dass es vielleicht der Tod ist, weil der Faramas, wie gesagt, auch mit dieser Kameraführung immer so ein bisschen.
Nee, ich glaube, der Tod, aber der Tod kommt übers Regime, glaube ich.
Also es ist ja auch interessant, weil sie ja im Park sitzt, also genau an dem Ort, wo wir halt gesehen haben, wie sie sich mit der Sittenpolizei anlegt, was natürlich das Ganze noch so ein bisschen bedrohlicher erscheinen lässt. Also wenn sie jetzt auf ihrer Terrasse gesessen hätte oder in ihrem Garten und wir hätten sie von hinten gesehen, hätte das, glaube ich, anders gewirkt. Aber wir sehen ja oder hören ja, das ist der Park, wo sie sitzt, ja. Und das macht das Ganze ja, also dieses Bedrohliche von dieser Sittenpolizei, von diesem Regime hängt ja da ihr wortwörtlich im Rücken. Und ich meine, wir haben jetzt gesehen, sie hat ihn vergraben, und das ist ja auch kein Kriminalfilm, also der Film ist null daran interessiert, uns die Frage zu stellen, so ob das vielleicht aufliegt, aber seien wir mal ehrlich, die Gefahr besteht halt schon. Also es ist schon ein, also so schön ich dieses Ende finde, ist natürlich tragisch schön, aber es weht auch schon wirklich noch so dieses Bedrohliche mit rein, weil wie gesagt, ein falscher Moment, eine falsche Geste, ein falscher Fingerzeig und sie ist halt dran. Ne? Mhm. Dann kommt halt die Sittenpolizei und also nur mal angenommen, sie würde sich mal wieder irgendwie mit denen anlegen, weil irgendeine junge Frau ihr Kopftuch nicht richtig trägt und dann wird sie irgendwie verhaftet oder gibt eine Hausdurchsuchung und dann hat sie, glaube ich, ein Problem.
Aber ich finde auch, dass es im Park ist, zeigt ja auch, dass sie sich jetzt nicht verschließt, sondern ihr Leben weiterlebt. Also, dass sie rausgeht danach eigentlich. Nein?
Aber im Moment, sitzt sie am Ende wirklich im Park? Ich dachte, sie sitzt im Garten.
Ich
weil
meine
sie hat das
schon. Also
hat
ich
sie
finde,
das Kopftuch am
Ende? Nee, also ich habe das... Ich meine ja. Also ja. Ich meine also auch so von der Akustik her, dass das für mich mehr nach einem Park klang. Also, dass du da ja auch andere Menschen hörst. Deswegen dachte ich, dass sie im Park sitzt, ja.
Ah, okay.
Aber ich möchte das hier nicht festmachen, also.
Ich meine, sie hat das Kopftuch nicht aufgehabt.
Ja, stimmt.
Die Rebellin, ne?
Dann hat sie vielleicht, wollte sie.
Ich meine, wie gesagt, das ist nur meine Wahrnehmung. Kann natürlich sein, dass sie damit sagen wollen, sie sitzt gerade in ihrem Garten. Das kann natürlich sein, aber ich habe es halt immer so verstanden, dass die wieder im Park sitzt, weil ich das passend fand, einfach deswegen, weil halt eben in diesem Park diese eine sehr wichtige Szene halt stattfindet.
Ich habe echt gedacht, die sitzt im Garten. Weil dann würde
ja, also
das
ohne
ja alles nochmal.
Das würde ja schon dafür sprechen, da hast du recht, MJ.
Ja, aber wenn ihr sagt, dass das für definitiv Park war, dann hat sie
definitiv
jeopardized.
Wir sind ja auch nur das, was du gesehen hast. Ich kenne
ja,
den
ich meine,
Park
wir waren
leider
ja
auch
nicht in der Total, ne? Wir sind ja relativ von der Medium-Einstellung in den Closer rein. Das heißt also, wir haben nicht viel von der Umgebung gesehen.
Ja, 30% vom Film, vom Bild ist sie mindestens.
Daher. Und ich meine, sie wohnt ja auch an der Straße. Also, die Straße davor ist ja vor dem Garten. Ja. Wir sind ja durch den Garten auch durch den Haupteingang sozusagen reingekommen.
Das kann halt durchaus sein. Also ich finde halt ob es jetzt der Park oder der Garten ist, ist schon wichtig, aber letztlich ist es jetzt nicht so wichtig, dass es die ganze Szene verändern würde.
Doch, weil wenn sie im Park ohne
Kopf. Ich hasse es, wenn du mir widersprichst, was soll das denn?
Entschuldigst du, aber das macht, dann wird sie von der Sittenpolizei abgeholt.
Ja, auf jeden Fall, du.
Also du willst, du, ihr, also du meinst jetzt, sie setzt sich ohne Kopftuch in den Park, um sich um
das
zu
hast du
ködern
jetzt so
und
verstanden.
Zu sagen, hey,
nein,
Leute, nehmt mich fest.
Moment.
Ach so, entschuldige. Aber du hast gesagt, sie sitzt im Park.
Ich meine, klar, die muss verhaftet werden, die hat einen Mann umgebracht.
Also hat sie nicht. Mann, ey. Viagra hat einen Mann umgebracht.
Wir wissen noch immer nicht, was im Kuchen war.
Der Kuchen kam erst halt ganz zum
den
Schluss.
Kuchen oder nicht, hat er nicht gegessen. Ich glaube, ganz
Dolma,
ehrlich,
diese
das ist,
Weindinger.
Ja,
diese Weinblätter.
Wahrscheinlich, das ist der Wein, der ist von irgendjemandem gemacht worden, von ihrem Nachbarn, der ist wahrscheinlich, der ist am Botulismus gestorben oder sowas. Das ist verranzter Alkohol gewesen. Oder irgendwas in der Art. So.
Darf ich nochmal kurz sagen, wie schön ich den Titel finde, die deutsche Übersetzung des Titels, weil im Persischen heißt es übersetzt, also aufs Englische, my favorite cake, ne, mein Lieblingskuchen. Und im Deutschen heißt es ein kleines Stück vom Kuchen. Und ich finde das so toll, zweideutig. Also von der Bedeutung her, was es im Deutschen ja heißt, wenn man sagt, ich möchte auch ein Stück vom Kuchen, ne, ich möchte auch einen Teil von etwas Schönem oder von was Wertvollem, wie auch immer. Und dann aber auch diese Geste, dass sie ihn halt, wo sie diese Leichenwaschung macht und ihn einnäht in diese Decke und ihm dann halt nochmal dieses Stück Kuchen gibt. Oh, das war so schön. Also so schön im Sinne von so eine schöne Geste einfach. Und wie cool ich diese Kamerafahrt finde, während die Reanimation im Hintergrund läuft und man sie hört, wie sie mit ihrer ganzen Kraft versucht, da einzuwirken und natürlich auch verzweifelt ruft. Aber diese Kamera alle Ecken nochmal in dieser Wohnung abfährt, die sie halt zusammen vorher gefüllt hatten. Und das war so bewegend. Es war so eine schöne Art, das zu zeigen. Also ganz große Leistung. Ganz toller Film. So, ich muss es einfach sagen, es ist ein ganz toller Film. Ganz toll. Ja. Ich finde den auch, ich fand den auch sehr gut. Wir sind ja hier in unserem Kritiker-Podcast, wie vorher besprochen. Wir haben den Film eigentlich nur besprochen heute, weil Stu den so gut fand, aber ich fand den auch sehr gut. Ich hätte schwören können, dass wir den zusammen beim Telestammtisch besprochen haben. Aber ich habe die Folge heute nochmal angehört und es war ja gar nicht mit dir, sondern es war mit Zero, hätte ich schwören können. Also ich weiß, dass ich ihn damals unbedingt sehen wollte.
Ich mache so viele Podcasts vom Telestammtisch, dass ich nach ungefähr einer Woche vergesse, mit wem ich den Podcast gemacht habe. Und wenn du jetzt gesagt hast, dass ich den nicht besprochen habe, den Film, dann würde ich es dir auch glauben. Also ich kann mich an jede einzelne Schocker-Mann-Schocker-Vorausgabe erinnern.
Ich dachte gerade, mein Herz ist
also,
ich weiß, was cool war mit Zero. Wir haben den zusammen im Kino gesehen in Hamburg und wir haben vorher abgemacht, dass jeder auch ein Stück Kuchen mitbringt. Für den
schön.
Film. Und was cool war, ist, dass Zero so viel Kuchen mitgebracht hat, dass auch die Kino-Crew was bekommen hat. Weil den haben wir in einem kleinen Kino in Hamburg gesehen, im Abaton. Und da ist ja ähnlich wie bei euch in Köln dann. Man kennt dann halt alle, es ist eine ganz kleine Crew, es sind immer dieselben. Und dann haben die sich auch gefreut, dass sie auch was vom Kuchen abbekommen haben. Und das ist jetzt Mehrdeutigkeit intended.
Wie viele Leute davon sind nicht mehr nach Hause gekommen?
Tja, das müsste ich Zero fragen.
Ja. Die sitzt am Ende nicht im Park, sondern in ihrem eigenen Garten.
Okay, gut. Dann ist sie allein.
Wenn das so ist, möchte ich den Film
jetzt
abwerten.
Auch nicht umgebracht.
Sie schaut auf ein sehr grünes, bäumliches, blümliches Ambiente.
Ja, die Zedern sind hinten dran, oder? Wo der begraben ist, dachte ich.
Das weiß ich nicht, ob das Zedern sind, weil das ist alles verschwommen. Der Fokus liegt auf ihrem Hinterkopf. Und sie trägt ein Blümchenkleid.
Ja, das fand ich auch so niedlich, wie oft sie sich umgezogen hat. Um sich halt immer wieder schick zu machen für ihn. Das hat bestimmt auch eine Bedeutung, warum sie sich so oft umgezogen hat.
Ja, oder auch die mit der Dusche. Also das ist dieses ganze Thema mit der so Körper, diese Angst, dass die sich nochmal dann körperlich zu zeigen und wie die dann miteinander umgehen. Das war auch so.
Das war so süß.
Ja.
Sie hat ja auch ihre untere Hälfte nochmal parfümiert, bevor sie zur Leiche ging.
Ja, da wusste sie ja, da hat sie ja gedacht, der liegt schon
in der. Da wusste man dann, da.
Nein, es war ja auch klar, dass die miteinander schnackeln wollen. Er hat ja zu ihr gesagt, als er sagte, ich mache mich dann jetzt nochmal frisch. Und sie, ja, ist gut. Ja, als sie sagte, willst du nicht über Nacht bleiben, da war schon klar.
Ja.
Und dann hat er geduscht und dann hat sie ihm das Handtuch gebaut und das war so, ach, das, die war so niedlich, die Szene, wie er sagte, willst du nicht mit mir duschen? Und sie so, was? Nein, ich bin doch keine junge Frau mehr. Und er so, ich bin doch auch kein junger Mann mehr. Und das fand ich richtig niedlich. Und nee, das war total herzallerliebst. Und ach so, genau. Und die, auch so schön, wie sie im Garten sitzen und er sich so freut, dass er was Leckeres zu essen hat und die sich dann die halbe Flasche Wein reinbechern. Und dann sagt er, ja, man möchte ja auch einfach nur, es, niemand hat ja gesagt, ich weiß nicht, wie das ist, geliebt zu werden. Man möchte doch nur geliebt werden. Und dann sagt sie, ja, jetzt weißt du es, weil ich es tue. Also, das war so ganz klar, worauf das hinausläuft und wie ernst es den beiden ist. Und es war so schön und beruhigend, das zu sehen, weil man vielleicht wirklich so am Ende irgendwann da steht und sagt, ey, wir haben jetzt noch schöne 20 Jahre miteinander, vielleicht 10, vielleicht 15, vielleicht auch nur eine Nacht. Das Ganze drumherum ist nicht mehr wichtig. Das war auch nochmal schön. Ja. Ja, war schön. Sehr rührend.
Sollen wir vielleicht, damit es zum Podcast passt, noch die iranische Politik analysieren?
Analysieren sogar.
Ja, analysieren oder vielleicht Kopftücher.
Also,
oder
ist ja hochaktuell, dass der Iran ist jetzt ein bisschen öfter in den Schlagzeilen. Ich weiß nicht, aber...
Also man kann ja sagen, dass dieses Regie-Duo tatsächlich eingesackt wurde. Ne? Die sitzen im Gefängnis.
Jetzt gerade?
Immer noch?
Die durften
also ich weiß,
nicht
dass die, glaube ich, für 13 Monate irgendwie einen Schuldspruch bekommen haben. Oder 18 Monate.
Also die durften auf jeden Fall, ich habe Video, weil wo war das denn? TTT, glaube ich. Habe ich ein Interview von den beiden gesehen, aber die wollten tatsächlich für die Berlinale und was weiß ich was ausreisen und die wurden direkt einkassiert.
Ja, ich meine.
Ihre Pässe wurden gesperrt oder sowas.
Die dürfen nicht raus.
Ja, genau. Es ging ja auch darum, das hatte ich damals in der Besprechung beim Telestammtisch auch gesagt, es ist ja schon problematisch in iranischen Filmen, oder Zero hat das gesagt, wenn, da ist es eigentlich so, dass auch wenn eine Frau im Haushalt ist, da dürfen die, da ziehen die ja die, ihr Kopftuch aus, wenn es privat ist. Aber in Filmen müssen die auch in Szenen im Haus das Kopftuch tragen, weil sie da ja von außen gesehen werden. Das heißt, in dem Film hier, also ein kleines Stück vom Kuchen, war nicht nur problematisch, dass sie eben, keine Ahnung, regimekritisch ist, sondern dass sie zu Hause auch ihr Kopftuch auszieht. Das fand ich auch interessant, habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht.
Mhm. Mhm. Ah ja, die Schauspieler sind zur Berlinale letztes Jahr und haben ein Foto von den beiden, von den Regisseuren hochgehalten.
Sagen wir mal, wohnen die nicht im Iran dann oder was?
Ich
die beiden
nicht.
SchauspielerInnen.
Das weiß ich nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass... Ja, manche reisen ja dann tatsächlich aus. Also die Schauspielerin von dem Film 7 Tage, das habe ich beim letzten Mal besprochen, die war, die hat in Amerika gelebt. Die hat sich da auch sozusagen...
Ja,
aber das wurde das nicht in Teheran gedreht?
Auch keine Ahnung. Teheran konnte
gut, wie wir auch einfach keine Ahnung haben. Okay. Also zu der Schauspielerin... Zu der Lili Farhadpur habe ich keinen.
Die lebt im Verborgenen.
Ja, auf jeden Fall war sie letztes Jahr auf der Berlinale mit dem Ismail Merhabi. Merhabi. Ich weiß, ich kann es nicht aussprechen, ich weiß nicht.
Unser Kollege Stu ist übrigens rausgekickt worden.
Wir haben leider ein paar technische Schwierigkeiten. Bitte bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter.
Hoppla, was ist denn da passiert? Jetzt klingen wir auf einmal alle anders. Nee, also es könnte unter Umständen sein, dass wir ein kleines technisches Problem hatten. Nicht wir, das Internet, das deutsche Internet ist schuld daran, dass wir hier diesen Podcast nicht an einem Stück aufnehmen konnten. Schämt euch da draußen. Telekom.
Ich bin entsetzt. Weißt du, bei Book of Henry war das problemlos machbar und bei so einem tollen Film nicht. Das sagt sehr viel über den Status des deutschen Internets aus.
Ja, Digitalminister.
Das deutsche Internet hat sich eingemischt.
Ja, genau.
Müller. Apropos Müller-Regime. du, die gute MJ hat Fake News verbreitet gerade.
Ich habe Fake News verbreitet, denn ich finde nirgendwo tatsächlich jetzt auf Anhieb, durch die kleine Zwangspause, ob dieses Duo-Regime, Duo-Regime, sag ich schon, Regie-Duo.
Regie-Duo.
Steven Spielberg.
Ob die wirklich festgenommen wurden, aber sie wurden definitiv am Flughafen eingesackt und dürfen nicht ausreisen. Das war der letzte Stand, den ich hier recherchieren konnte. Also für die Berlinale durften sie nicht ausreisen und der Film muss ohne sie an den Festivals gezeigt werden. So, das wollte ich nochmal klarstellen.
Ist ja in Meinungsfreiheit, ja, in Meinungsfreiheitsdingen ist das ja, also unbestritten ist, läuft da was falsch in der Hinsicht. Also zumindest aus unserer Warte. Wenn man natürlich
aus jeder Perspektive.
Wenn man ein anderes Weltbild hat, dann ist es schon gerechtfertigt. Aber dieses Weltbild unterstützen wir hier nicht. Von dem her, was haben wir jetzt eigentlich alles so in der ersten Hälfte? Was war denn noch? Also wir wollten das Kuchenrezept noch besprechen, den Pfarrer was getötet hat.
Das Weinrezept?
Den Viagra-Kuchen.
Das Weinrezept, genau. Was ich auch cool finde, ist, also wenn ihr mal einen schönen Garten haben wollt, aber ihr habt nicht genug Kohle, einfach in die öffentlichen Parks gehen und alles klauen. Das ist auch gut. Die Bäumchen alle ausgraben und mitnehmen.
Wie fandet ihr den
früher auch gemacht.
Hat der euch gefallen?
Der Garten.
Fand den wild.
Wild? Fand ist es gut oder schlecht?
Ja, sympathisch.
Sympathisch also, wild.
Ja, also ja. Das zeigt halt auch, dass sie so eine scheinbar auch eine unkomplizierte und nicht sehr engständige Frau ist, ne? Die da alles so ein bisschen wild
wuchern lässt.
Ja.
Meinte ihr, da liegen noch andere Männer?
Nein, sie hat doch gesagt, es interessiert sie sonst keiner.
Ja, das behauptet sie einfach vor ihren Freunden.
Who knows? Behaupten kann man viel. Wir wissen ja nicht, was im zweiten Teil des Films dann passiert. Also eben Sequel.
Ein großes Stück vom Kuchen.
Ja.
Nein, ich glaube, es wird zu viel. Gibt es denn irgendwas, was wir über diesen Film noch besprechen möchten, bevor wir hier ewig lang rumschwadronieren?
Eiern.
Rumeiern? Stu!
Was? Was willst du?
Nein, wir waren doch jetzt am Ende beim, wollten wir nicht noch was auf das Mueller-Regime eingehen? Wollen wir uns nicht jetzt alle verewigen, sodass wir niemals in den Iran reisen können? Weil
also
das ist
aber echt schade.
Ich hätte
echt
überlegt,
jetzt im Sommer für eine Woche rüber
ich eh vor.
Echt?
Nein, ja, gerade jetzt.
Flieg doch lieber nach Amerika.
Ist gerade Bombenstimmung im Iran.
Ah, nee, ich weiß nicht. Also ich mag meinen Urlaub am liebsten undemokratisch. Das ist, weiß nicht, das finde ich am schönsten. Deswegen Iran, danach ein bisschen USA, dann ein bisschen
ich liebe
China.
Liebe es erstmal am Flughafen festgenommen werden, dann eine Woche lang auf Staatskosten
ja
irgendwo.
Ein weißer Mann ohne
ich meine, überleg doch mal, Max, du weißt doch selbst, wie lange man warten muss für eine ordentliche Darmspiegelung. Wenn du das richtig anstellst, kriegst du die quasi umsonst am Flughafen.
Du musst bloß sagen, dass es ein akuter Fall ist, dann kommst du relativ sofort dran.
Okay.
Das ist so.
Okay, also ihr seid gekommen für einen Film, jetzt könnt ihr bleiben für die Darmspiegelungstipps.
Für die, wie man schnell an eine Darmspiegelung kommt.
Ja, zumindest haben mir die das damals am Telefon so gesagt. Dann haben sie so gefragt, ja, sind sie in akuter Fall? Dann haben sie gesagt, eigentlich nö,
und
nicht
du
so wirklich. Dann haben sie gesagt, und dann haben sie gesagt, ja, dann können wir als Krankenhaus leider, also wenn sie jetzt akut werden, dann aber nee, und so müssen sie halt dann haben gesagt, naja, habe ich mir wohl diesen Vorteil
dann hast
jetzt
du gesagt,
verspielt?
Ich habe Waffen.
Dann haben sie mich ausgelacht und nochmal aufgelegt.
Ey, das sind so Vorgaben. Ich war heute auf einem Konzert mit meinen Kindern auf so einem Gelände und ich war mit meinen zwei Kindern da und war halt noch mit einem anderen Kind und deren Oma da. Und dann kamen wir hin und die Taschen wurden am Eingang durchsucht. Ich hatte eine große Tasche dabei, weil Kinder brauchen immer Essen und Trinken die ganze Zeit. Die müssen stetig gefüttert werden. Das ist wie bei Speed, der Bus. Nur Kinder müssen immer gefüttert werden, immer essen. Und die die Großmutter, die Oma, die hatte eben auch eine Tasche dabei. Und dann standen wir da am Eingang und da meinte die Eingangsfrau, sind Sie eine Gruppe? Und wir, ja. Ja, pro Gruppe ist nur eine große Tasche erlaubt. Habe ich gemeint, ja, da sind wir keine Gruppe. Also, hä? Und dann war es ja. Okay.
Es ist echt scheiße, also dass oder ich bin echt, echt neidisch, dass Schlogger es irgendwie geschafft hat, aufs Oasis-Konzert zu kommen. Also ich bin, naja.
Ja, aber ich durfte dann doch nicht drauf, weil wir ja zwei Taschen dabei hatten pro Gruppe. Ich wollte sagen,
nee, du warst bei Ed Sheeran, oder? Ed Sheeran war nämlich heute im heute und gestern und vor, weiß ich nicht, unendlicher, ich höre den jedes Mal hier durch den Wind.
Ja, leider nicht. Ich war bei Eule findet den Beat, weil ja mit den Kindern da waren. Aber wir waren bei bescheuerten Regelungen und da ist doch die perfekte Überleitung, wieder über das Regime zu sprechen.
Ah, stimmt, ja. Aber ja.
Ja, wenn das nicht so dramatisch wäre, wenn das nicht so traurig wäre, dann könnte man ja auch wirklich sagen, dass das bescheuert wäre und man könnte drüber lachen oder Ding. Aber es ist leider ist das halt ernst.
Ja, also ich finde es auch völlig nachvollziehbar für Frauen, wenn sie sich befreit fühlen durch ein Kopftuch, weil es sie eben schützt vor Männerblicken, weil sie da schlechte Erfahrungen gemacht haben oder weil es eben gerade in den verwirrenden modernen Zeiten es hilft, sich an irgendwas Konservatives zu halten. Aber wenn irgendjemand gezwungen wird dazu, da ist halt die Grenze überschritten. Das ist halt, das ist doch,
ja,
und das
vor
passiert.
Allem ist es ja, ist ja, ist ja die,
geschlagen
ist ja
wird
die,
deswegen.
Die ja, das Straf, ist doch, ich meine, das ist die Strafgebung, das setzt ja dann noch eins drauf. Wenn es dir jetzt, keine Ahnung, dann irgendwo, also ich meine, Unterdrückung ist immer super negativ, vor allem wenn man so...
So heißt die Folge.
Wir,
Unterdrückung ist immer super negativ.
Wow, was für eine Erkenntnis habe ich da geliefert. Ne? Da braucht man einiges an Intelligenz, dass man das hier so in den Äther...
Grimmelpreis, ich würde dir
aber... Ich meine, aber du musst halt dann auch sagen, dass da halt auch mit einem Maß gemessen wird und bestraft wird, was halt jenseits von jeglichem sauberen Menschenverstand für mich irgendwie einhergeht. Und das hat halt.
Also, was ich hier noch anmerken möchte zu dem Film, was ich halt wirklich toll finde, das liegt nicht nur, es ist nicht nur bei dem Film, zum Beispiel auch bei Die Saat des Heiligen Feigenbaums oder von Parani, dieser Film Taxi. Diese Filme machen es sehr gut für mich verständlich, weil ich kenne halt nur die Bilder aus den Nachrichten, die Schlagzeilen, und das wirkt sehr weit weg. Und ich finde, dass diese Filme und vor allem jetzt hier, dass mein kleines Stück vom Kuchen es sehr gut schaffen, mir klarzumachen, das sind halt ganz normale Menschen, die da sind. Das sind keine Leute, die irgendwie groß jubeln und sich freuen darüber, dass sie sich irgendwie jetzt verhüllen müssen. Ich meine, natürlich hast du diese Leute vermutlich auch irgendwo im Iran sitzen. Ich meine, guckt nach Amerika, es gab Vollidioten, die haben diesen orangefarbenen Irren gewählt. Ne? Also natürlich gibt es auch diese Art von Leuten. Aber ich finde es sehr wichtig und sehr schön, dass diese Filme einem immer wieder gewahr machen, ja, dieses Land, diese Kultur ist von unserer Kultur vielleicht ein bisschen anders oder es gibt da Differenzen, aber letztlich sind es halt auch nur Menschen. Ich finde, das ist sehr wichtig, das klar zu machen. Und das schafft der Film.
Ja, du musst ja auch sagen, dass gerade die gerade der Iran hat ja eine unglaublich interessante Geschichte. Vor allem da unten so, weil ich meine, nicht umsonst wurde ja Teheran eigentlich immer so als das Paris des, ich glaube, damals war es noch Paris des Orients. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch so sagen würde, aber das Paris des Mittleren Ostens dann bezeichnet.
Das ist mehr das
und
Hannover
kennen,
des Mittleren Ostens.
Ja, ja,
das Sauerland.
Nee, aber ich kenne ja einige, also ich meine, ich hab damals eine Chefin von der Kunstschule gehabt, die war gebürtige Iranerin, die hat da drüben auch noch Familie und so weiter, und die hat halt dann auch immer erzählt, da gab's, ich glaube, das war damals auch zu einer Zeit, in der irgendwelche Konflikte waren, das war vor Covid. Das ist dann schon irgendwie krass, wenn du dann mitbekommst, ja, wir lesen das irgendwie so in den Nachrichten, das sind Konflikte, vor allem jetzt eigentlich damals auch schon zwischen Iran und Israel, und du merkst halt dann, dass die Leute damit, auch die hier leben, halt einfach auch sehr viel Angst um ihre Familie haben, um die Angehörigen, die dann noch drüben sind, dass das also für mich ist das immer noch zu weit weg, sozusagen, um das praktisch rein über die Nachrichten einfach mitbekommen zu können, so dass ich denke, dass ich das auch emotional irgendwie nachvollziehen kann. Mhm. Ich konnte das immer nur nachvollziehen, wenn ich praktisch die Reaktion von ihr und wie sie drüber gesprochen hat, mitbekommen. Und ja, deswegen, mich macht das jetzt halt auch mit dieser, keine Ahnung, wie dann immer gerechtfertigt wurde in letzter Zeit, dass da halt dann praktisch Teheran irgendwie angegriffen wird, bla 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 bla. Ich hab da eine etwas differenziertere Meinung, sage ich jetzt mal. Ich mag dieses gut-böse Schwarz-Weiß-Denken per se nicht. Und ich würde nichts lieber sehen, als dass dieses Regime von denen sag ich mal, freier wäre, dass die Bevölkerung dann nicht so unterdrückt würde, vor allem eben Frauen. Auf der anderen Seite macht es mich aber dann auch fertig, wenn man halt dann irgendwie anschaut, dass so eine Stadt wie Teheran, die Weltkulturerbe ist, irgendwo, und auch sehr viel Kultur geliefert hat und sehr viele, sag ich mal, herausragende Menschen auch aus der Stadt dann irgendwie kam, dass das da irgendwie so niedergebombt wird. Also, sorry. Ich würde mal sagen, chillt mal alle.
Sie hörten einen Kommentar zur aktuellen Weltlage von Maximilian Peter Rauscher.
Ja, ja,
das ist nicht ins aber Lächerliche, ja nur, weil dann mache ich sowas nicht mehr.
Ja, aber das zeigt ja nur, wie wichtig Film ist. Ja, also wie wichtig und wie nah uns, um zu zeigen, wie, dass da, egal wo, egal wie Menschen leben, die auch einfach nur ein kleines Stück vom Kuchen haben möchten.
Und, also, ja, wenn du ja gewisse Empathie zu jemandem aufbringst, und Empathie kannst du ja über Film natürlich gut bringen, weil wie gesagt, wann sehe ich mal einen Isländer? Wie will denn ich zu einem Isländer irgendwie eine Dingsbums? Nee, dann muss ich mir halt einen isländischen Film anschauen, damit
muss
ich mal sehe.
Oder dir den Score,
muss ich.
Einen isländischen
Score
reinhauen.
Oder irgendwas anderes Isländisches. Ich muss mich halt praktisch ein bisschen mit Island befassen, sozusagen.
Wie kommst du
wenn
jetzt
mir
auf
mit
Island?
Diesem Land oder mit einer ja, keine Ahnung, weil ich nicht immer über, ich will nicht, ich hab sogar, wir müssen nicht immer so weit in den Osten reisen, um Leute zu finden, die wir nicht verstehen. So, und da reicht's.
Für dich als Bayer ist das doch schon
Kölner nicht, ich verstehe euch Hamburger streckenweise nicht, ihr versteht mich nicht als Bayern. So, aber egal, es geht darum, dass jetzt habe ich den Faden verloren, nee, dass wir unsere, wir können eigentlich im Prinzip so, wir sind so schön global, ne? Wir brauchen bloß einen Klick machen, dann können wir schauen, wie mehr oder weniger, keine Ahnung, in Neuseeland das Wetter ist und wie in Australien irgendwelche Kängurus verbrennen. Das ist alles nur einen Klick entfernt. Wir können uns mit der Gegebenheit anderer Kulturen relativ einfach verständigen. Deswegen verstehe ich es nicht, wieso du da nicht so eine gewisse Nachbarschaftlichkeit, ich will doch meinen Nachbar auch nicht anzünden oder wegbomben, auch wenn sein Kind mich streckenweise nachts in den Wahnsinn treibt.
Okay, aber
also, das ist...
Gibt es in Island Kängurus? Und warum explodieren die? Ich bin gerade raus, es tut mir leid.
Anzünden, angezündete... Oh Mann, ich mein, nein, tut
von
mir
Australien
leid.
Kriegst du ja bloß nur Känguru-Attacken und Waldbrände mit. Von dem her.
Wir wissen, worauf du hinaus willst.
Ja, toll.
Ja, ich finde es auch schön. Es macht Spaß, dir zuzuhören, Max. Ja. Wir können die nächsten Folgen auch einfach du. Wir schmeißen einfach dir so ein paar Fetzen hin.
Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass unsere Folge von Andi dann leider wurde Sissi, da wenn wir so einen Instagram-Post haben, Sissi wurde leider abgesetzt. Der Rauscher wurde gecancelt, weil der sehr kontroverse Meinung. Nee, so kontrovers ist es ja gar nicht. Ihr seid ja alle meiner Meinung.
Nein, du hast gesagt, du würdest gerne das Kind eben
und warum, anzünden. Und warum auch immer möchtest du isländische Kängurus anzünden. Aber gut, das ist jedem das Seine.
Nein, er hat schon gesagt,
Schweden sind alle zu groß.
Oh Mann, nee, warum können wir uns nicht einfach alle lieb haben? Deswegen, ich liebe Everything, Everywhere, All at Once so sehr, weil das einfach nur dieses Be Kind so verkörpert. Und deswegen, Scheher, da kommen wir jetzt auch wieder zu dem Film, den wir jetzt besprochen haben. War das nicht schön, die beiden da miteinander zu sehen? Das sind einfach nur zwei alte Menschen, die so sind, wie meine Oma und mein Opa vielleicht unter Umständen waren, die meine Oma und mein Opa haben vielleicht ein bisschen zu Jazzmusik oder sowas. Mein Opa war Bassist in einer Jazzgruppe. Mein Opa hat noch nie ein Känguru gesehen, glaube ich.
Guck mal, mein Großvater hat auch gut gebechert. Siehst du?
Wobei ich sagen muss, auch ein Teil meiner Familie wohnt in Australien. Vielleicht haben die schon mal Kängurus angezündet. Also, who knows?
Die haben bestimmt Koalas aufgenommen.
Nein, das Lustige ist, die Australier, wir hatten mal unsere australische Verwandtschaft mal bei uns zu Besuch, das ist keine Ahnung, da war ich klein, 10, 12 Jahre, und die sperren die Türen in die andere Richtung auf und zu. Und da hat sich Sharon hat sich bei uns auf dem Klo eingesperrt und war zu dumm, um sich wieder zu entsperren. Das ist das Einzige, was ich von Australien weiß. Dass das Wasser in die andere Richtung abläuft und dass die ihre Türen in die andere Richtung abschließen.
Ja, und dass sie jeder Tag überall Todesfallen.
Überall. Skorpione, Spinnen.
Brennende Kängurus.
Brennende Kängurus, Gerard Butler, alles. Gefahren überall.
In seiner Revenge. Ja,
genau. Ja. Okay. Oh Mann.
Wir haben Skippy umgebracht.
Ja, Leute. Es tut mir leid, Max. Ich könnte dir natürlich noch 3 Stunden lang zuhören. Aber mein innerer Moderator kommt hier wieder durch.
Ja.
Haben wir noch was zu dem Film
verloren?
Ich möchte hier nochmal das sagen, weil ich glaube, ich schon mal Ruhe enden.
Ja.
Also wirklich, Max kann jetzt 10 Minuten über brennende Kängurus philosophieren und bei mir kommt, wenn ich was sage zum Film. Ist ja wohl skandalös hier. Also, das ist ja. Also.
Okay, Stu, bitte, wir sind ganz.
Ich wollte noch einmal hervorheben, wie unglaublich toll ich es finde, mit welcher Gefühlsachterbahn einem der Film bietet. Es wirkt aber alles, also ich hatte nie das Gefühl, ich sehe gerade einen Film, ich hatte wirklich immer das Gefühl, ich sehe gerade etwas, so Blödes klingt und so Prätentiöses klingt, etwas Wahrhaftiges. Ich fand es unglaublich schön, auch dass der Film auch, ich möchte nicht sagen Mut hatte, aber auch Humor zugelassen hat. Also es gibt ja diesen schönen Schnitt mit der Dusche. Das war der beste Gag im letzten Kinojahr. Ich fand das einfach nur köstlich, weil es halt humorvoll war, aber der Film macht sich ja nie über sie lustig, aber er lacht so ein bisschen mit ihnen auch. Und ich kann sie auch komplett nachvollziehen. Also kurz zur Erklärung, diese 2 älteren Herrschaften haben halt irgendwie schon Lust aufeinander, aber trauen sich halt nicht, weil die Mahin ist halt einfach korpulenter und er ist halt auch was älter und sie sind sich sehr unsicher. Und dann kommt das zur Sprache, dass sie halt gerne miteinander duschen wollen würden, aber sich nicht trauen, halt wegen ihren Körpern. Und dann gibt es diesen Schnitt und sie sitzen dann einfach komplett bekleidet in der Dusche und halten Händchen. Das ist einfach großartig. Das ist amüsant, aber das hat auch was sehr tief Emotionales. Das finde ich einfach sehr schön. Und ich hoffe einfach für uns alle, dass wir vielleicht eines Tages den Partner finden, mit dem wir angezogen in der Dusche Händchen halten können. Ich glaube, was Schöneres gibt es nicht. So, wir können jetzt gerne weiter über Kängurus reden.
Das war jetzt auch, das hat mich jetzt auch gerührt. Ich möchte jetzt nicht mehr über brennende
Kängurus. Ich schmeiß jetzt kein Känguru mehr rein. Ich würde jetzt sehr gerne, also ich nehme gerade, schlogger jetzt den inneren Moderator ganz schnell wieder ganz weg und ich gebe ihm ihr aber dann wieder. Denn wenn euch der Film gefallen hat und ich weiß, dass du ihn vielleicht nachgeholt hast, ich bin mir nicht ganz sicher, 45 Jahre von
Andrew Hay. Nee, habe ich leider noch nicht gesehen, aber der steht oben auf meiner Liste, ja.
Ja, das ist halt so der Film, den ich jetzt sagen würde, das ist so die etwas britische Antwort auf diesen Film. Sehr viel melancholischer, finde ich. Also der spielt aber auf der gleichen Emotions- und ich würde mal sagen, wie sagt man, keine Effekthascherei-Skala. Also so ein bisschen dokumentarisch, 2 alte Menschen, die versuchen, das Phänomen der Liebe neu zu erkunden. Und dann gibt es ja auch noch den Amour.
Welchen meinst du jetzt? Meinst du jetzt den Liebe von Haneke oder den Liebe von Noé?
Warte mal, der von Noé heißt.
Der ist Love oder Amor auch, deswegen, das ist, ich, also.
Ach so, nee, den,
der mit dem Porno.
Der junge Menschen.
Ja, okay.
Ja, das ist ein Porno.
Du meinst den Liebe von Haneke. Okay, ja.
Klar.
Ja, ja.
Und bei dem Liebe von Haneke geht es um Alzheimer, ja. Oder? Um ein Paar, was Alzheimer bekommen?
Starker Film.
Ja, oh Gott, schrecklich. Mhm. Ja. Gesagt, ist der jetzt auch auf dieser New York Magazine,
ist er,
besten 100 Filme seit dem Jahr 2000?
Ist mir gerade auch noch eingefallen. Aber 45 Jahre möchte ich vor allem euch dreien jetzt mehr oder weniger ans Bein binden.
Danke. 25 Jahre, okay.
Ich mag das, ja. Ich mag ja immer
Filme. Und, okay.
Vom Regisseur von Oliver Strangers.
Ja.
Das macht es schon wieder interessant.
Und jetzt hier der innere Moderator, die Schweineüberleitung. Ja. Glaubt ihr denn, dass der Film, den wir als nächstes besprechen wollen, auch so ähnlich ist wie ein kleines Stück vom Kuchen?
Ja, weil er ein Double Feature ist. Deswegen, auf jeden Fall. Weil er ein
richtig großes Kino
ist. Ja, und ich würde auch sagen, Faramas Schnurrbart und der von Ron Burgundy, die sind
Aber gut, habe ich gar nicht dran gedacht. Also, das ist die einzige Gemeinsamkeit.
Also, ich finde, das ist schon ganz gut übergeleitet worden, aber ich glaube, dass wir Männer das jetzt mal jetzt die Zügel in die Hand nehmen müssen, weil wir sind halt Männer. Also wir machen beim nächsten Mal ein Doppelfeature, nämlich die beiden Ron Burgundy, also die Anchorman-Filme mit Will Ferrell von Regisseur Adam McKay. Das wird ganz, ganz toll. Das wissen MJ und Schlager noch nicht, denn sie sind Frauen und sind ahnungslos, aber Max und ich, wir als Speerspitze der Evolution, aka Männer, wissen natürlich, dass das wird ein Fest und natürlich, ihr werdet euch fragen, aber die Anchorman-Filme sind doch Schwachsinn. Natürlich. Also wenn ihr jetzt Frauen seid und darauf guckt, werdet ihr sagen, das ist Schwachsinn. Aber wir Männer, ja, wir erkennen natürlich sofort, diese Filme, die gehen tiefer. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, ja, was wir demnächst zu Anchorman 1 und 2 zu sagen haben. Ich würde auch damit sagen, ist diese Folge hier vorbei. Schloggy, MJ, lächelt doch mal schön in die Kameras und sagt Tschüss. Und dann sagen der Max und ich auf Wiedersehen, weil wir sind halt die Männer.
Okay, das geht gut los. Ich trinke direkt einen Scotch und also dann komme ich zu dir, ist du nach Hause und hau dir direkt in den Babymaker rein.
Nee, ich sag, ich füge mich. Weil
ist das ein Wort? Nee, Entschuldigung, Babymaker finde ich super.
Ja, das ist doch, ich werde hier nur mit Zitaten um mich hauen aus Anchorman.
Also, wenn du zu ist mir kommst, Scotch, ich sag mir voll Bescheid, dann parfümiere ich mich mit Sexpanther.
Oh ja, genau, denn das ist 60% der Zeit.
Ich hab Angst vor der nächsten 4-Stunden-Folge, Sissi. Die nur aus Zitaten besteht.
Ich werde versuchen, mir genau bis dahin einen Schnurrbart stehen zu lassen, weil also feine Anzüge wie Ron habe ich nicht, aber ich kann mir versuchen, vielleicht so einen Schnurrbart stehen zu lassen, wobei, naja.
Geil.
Nur ich.
Nein, also ihr
Max
denkt natürlich,
ich krieg das. Ach so.
Also die Hörer da draußen, wir werden hier nicht nur Quatsch reden, sondern wir werden natürlich versuchen, dass irgendwie die Anchorman-Teile in unseren Analysenanspruch hier rein zu quetschen. Und das kann sehr spannend werden, denn wenn wie so ein Quatschfilm von uns hochwertig intellektuell Feuilleton-Niveau-mäßig analysiert wird, da bin ich selber noch gespannt drauf. Aber wir kriegen das hin. Wir nehmen jeden Berg, jede Hürde und sperren uns in jede Telefonzelle, nachdem unser Hund gestorben ist, in a glass cage of emotion. Wir kriegen das hin.
Ja.
Okay, ich füge mich aber jetzt den Männern und sage Tschüss.
Ja. Oh, okay, fürs Wetter zuständig war MJ, für den Sportschlogger, ich war für die aktuellen Nachrichten und ja, was auch immer Max gemacht hat. Tschüss.
Ja. Leck mich am Arsch, Internet.